Guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch und freue mich, dass ihr da seid. Die dritte Wasserpredigt in diesem Sommer. Endlich ist wieder Sommer. Ja, als ich im Juli damit begann, war auch Wasser Thema, aber mehr wegen des Regens. Wasserpredigt. Ihr Lieben, stellt euch vor, ihr kommt auf den Parkplatz des Martin-Luther-Hauses und Gerald Schrader, unser erster Vorsitzender, steht dort und wartet auf euch. Ihr steigt aus dem Auto aus und er strahlt euch an. Und dann geht er gelassen mit euch hier am Martin-Luther-Haus entlang zu dem Seiteneingang, wo die Heizungsanlage ist. Und ihr schaut und seht Wasser. Da kommt Wasser unter der Tür durch. Irgendwas ist kaputt, irgendein Leck. Und ihr sagt, Gerald, was ist hier passiert? Haben wir schon angefangen zu bauen? Was ist los? Wir müssen doch irgendwie das Wasser abdrehen. Wir müssen doch einen Klempner rufen. Irgendwas stimmt doch nicht. Das Wasser kommt unter der Tür durch und ergießt sich über die Wiese. Gerald sagt, entspann dich, komm mal mit. Ihr geht hier vorne vor den Haupteingang, vor das Martin-Luther-Haus und ihr seht auch unter der Haupttür, kommt Wasser rausgeflossen, ergießt sich hier auf den Vorplatz und ihr denkt, meine Güte, da ist echt was richtig kaputt. Ja, das stimmt doch hinten und vorne nicht. Gerald, wir müssen was machen, wir müssen irgendjemanden rufen, wir müssen hier doch den größten Schaden abwenden. Gerald sagt, entspannt euch, kommt mal mit. Ihr geht in die Schmiedestraße, da wo der eigentliche Eingang ist, zu unserem Büro, zu unserer Wohnung und auch unter dieser Tür kommt Wasser rausgeflossen, die ganze Schmiedestraße runter und ihr seid total durcheinander und sagt, Hilfe, was ist los? Und vor allem, warum ist der Gerald so entspannt? So viel Wasser, hinten, vorne, an der Seite, was ist jetzt zu tun? Jetzt können wir doch bald neu bauen. Gerald ist immer noch entspannt und sagt, komm, wir gucken mal, wo das Wasser hinfließt. Und dann geht ihr vorne zu unserem Schaukasten und ihr seht, das Wasser versickert gar nicht. Es fließt auch nicht in die Kanalisation, sondern es fließt irgendwie in die Stadt hinein. Und das Wasser teilt sich auf. Ein Teil des Wassers fließt Richtung Rosarium und Sportplatz. Ein anderer Teil des Wassers fließt Richtung Fußgängerzone und Klosterkoppel. Wieder Wasser fließt Richtung Krankenhaus, wo das Krankenhaus mal war. Anderes Wasser fließt Richtung Tornesch, also dieser Bach, der hier aus dem Martin-Luther-Haus kommt, der ergießt sich und teilt sich auf in diese Stadt hinein und ihr wisst überhaupt nicht, was hier los ist. Und dann verfolgt ihr diesen Bach Richtung Tornesch und ihr merkt, je weiter ihr Richtung Tornesch kommt, desto höher wird das Wasser. Erst nur knöcheltief, plötzlich knietief, dann hüfttief und kurz vor Tornesch könnt ihr gar nicht mehr stehen, dann könnt ihr nur noch schwimmen. Ja, ihr guckt mich jetzt alle so an, sagt immer, du, was soll das, ne? Hat der Thorsten irgendwas Komisches geraucht vor dem Gottesdienst oder nimmt er wirklich zu viele Medikamente? Was ist hier los? Was für eine skurrile Story. Das ist keine Story von Thorsten Küster, sondern von dem Propheten Hesekiel. Ich lese euch diese skurrile Vision aus Hesekiel 47, die Verse 1 bis 12, nach der Basisbibel. Und ich hoffe, dass ihr meine Version da wiedererkennt. Hesekiel schreibt, der Mann brachte mich zum Eingang des Tempels. Unter der Türschwelle sprudelte Wasser hervor. Es floss nach Osten, denn die Vorderseite des Tempels war nach Osten gerichtet. Das Wasser floss an der rechten Seite des Tempels ab und südlich am Altar vorbei. Der Mann führte mich durch das äußere Nordtor hinaus. Er ließ mich nach außen herum zum äußeren Osttor gehen. Auf der rechten Seite des Tors sah ich das Wasser herausfließen. Der Mann ging weiter Richtung Osten. Er hatte eine Messschnur in der Hand und maß 500 Meter ab. Dann ließ er mich durch das Wasser gehen. Es reichte mir bis zu den Knöcheln. Er maß noch einmal 500 Meter ab und ließ mich wieder durch das Wasser gehen. Nun reichte es mir bis zu den Knien. Der Mann maß weitere 500 Meter ab und ließ mich noch einmal durch das Wasser gehen. Diesmal reichte es mir bis zur Hüfte. Schließlich maß er noch einmal 500 Meter ab. Das Wasser war zu einem Fluss geworden, den ich nicht mehr durchqueren konnte. Er war so tief, dass man schwimmen musste. Der Mann fragte mich, hast du das gesehen, du Mensch? Dann führte er mich zurück zum Ufer des Flusses. Als ich wieder am Ufer angekommen war, sah ich dort viele Bäume stehen. Sie standen auf jeder Seite des Flusses. Der Mann sagte zu mir, das Wasser fließt in ein Gebiet im Osten und dann in den Jordangraben. Der Fluss mündet schließlich ins Tote Meer und macht das Wasser darin lebendig. Denn wenn der Fluss ins Meer fließt, wird aus dem salzigen Meerwasser wieder Süßwasser. Es wird viele Fische geben. Überall, wo der Fluss fließt, wird es von Lebewesen wimmeln. Ja, überall dort, wo der Fluss vorbeifließt, wird es Leben geben. Fischer werden an der Küste stehen zwischen Engedi und En-Eglayim. Überall werden Plätze sein, um Fischernetze zu trocknen. Sie werden alle Arten von Fischen fangen. Und es gibt so viele davon wie im Mittelmeer. Ja, es wird sehr viele Fische geben. Die Sümpfe und Tümpel aber werden nicht zu Süßwasser, denn aus ihnen soll man Salz gewinnen. An beiden Ufern des Flusses werden alle Arten von Bäumen wachsen. Ihre Früchte dienen als Nahrung, ihre Blätter welken nicht und sie tragen immer Früchte. Jeden Monat bringen sie neue Früchte hervor. Denn das Wasser kommt aus dem Heiligtum. Ja, ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Ihr Lieben, der Prophet Hesekiel ist bei vielen Christen leider unbekannt, aber ich kann es verstehen, nicht viele Texte von Hesekiel kann man wirklich gut predigen. Dabei ist er einer der drei großen Schriftpropheten. Es gibt ja drei große Schriftpropheten, die umfangreich sind, Jesaja, Jeremia und eben auch Hesekiel. Ganz kurz ein paar Takte zu ihm und zu der Situation, in der er lebte, denn wenn man diese Situation nicht kennt, kann man den Text nicht gut verstehen. Hesekiel war Priester und er lebte in einer ganz schwierigen Zeit von Israel. Die Juden waren ins Exil nach Babylon geführt worden, Jerusalem war zerstört worden, der Tempel war zerstört worden und die Juden wurden exportiert in den heutigen Irak und dort versuchte man, wie später auch schon, das Judentum zu vernichten, kaputt zu kriegen. Und dort lebte er und dort wirkte er als Prophet. Das Besondere an dieser Katastrophe war nicht nur die äußere Katastrophe. Also natürlich, wenn Menschen verschleppt werden, dann ist das immer mit menschlichem Leid verbunden, sondern das größte Problem war die religiöse Krise der Juden. Ihr müsst euch vorstellen, der Tempel in Jerusalem, das war der Garant dafür, dass Gott da war. Der Tempel ist was anderes als für uns das Martin-Luther-Haus, ja, oder eine Kirche. Der Tempel war für die Juden der Ort, wo Gott wohnt. Und der Tempel bedeutete, wir haben den Tempel, wir haben Gott in unserer Mitte. Gott ist auf unserer Seite. Und jetzt haben sie erlebt, der Tempel ist weg, der Tempel ist zerstört und die Juden waren überzeugt, auch Gott ist weg. Gott ist nicht mehr da, Gott ist nicht mehr in unserer Mitte, Gott ist nicht mehr auf unserer Seite. Wir haben Gott verloren, wir haben Hoffnung verloren, wir haben Zuversicht verloren und darum war das Exil im Irak die größte religiöse Krise des Judentums. Und in dieser Zeit spricht Hesekiel seine Prophetie und auch diesen Text. Und ich möchte euch jetzt zeigen, was dieser Text für Israel bedeutet hat, welche Hoffnung. Und ich möchte euch zeigen, was er für uns heute bedeutet. Zunächst für Israel war das ein Hoffnungsbild. Ja, stellt euch vor, es gab keinen Tempel mehr. Es gab keine Hoffnung mehr. Es gab keine Perspektive, dass sie zurückkehren würden. Wir gucken von hinten und sehen, ja, es gab ein Happy End, die kamen wieder zurück. Das wussten die Juden nicht, ja. Es gab keinen Tempel. Und jetzt tritt ein Prophet auf und spricht von einem neuen Tempel, aus dem Wasser fließt, von dem Segen ausgeht und Heil. Es wird wieder einen Tempel geben. Leute, ihr könnt Hoffnung haben, ihr könnt Zuversicht haben. Es gibt wieder einen Neustart. Es gibt wieder einen Tempel, ihr dürft Hoffnung haben. Was war diese Perspektive, diese Prophetie für die Juden? Das war gewaltig. Was hat dieser Text mit uns zu tun? Wir haben ja weniger mit Tempeln zu tun, wir haben ja eine andere Situation und trotzdem sehe ich auch für uns eine Botschaft hier. Und zwar erst einmal, im Blick auf Gemeinden oder Gruppen, die klein sind, die nichts mehr von sich erwarten. Vielleicht ist dein Hauskreis so eine Gruppe oder dein Mitarbeiterteam so eine Gruppe, ja? Dass du sagst, eigentlich sind wir ziemlich kaputt, wir sind am Ende. So wie die Hoffnung der Juden am Ende war, so wie der Tempel am Ende war, eigentlich kriegen wir nichts mehr richtig hin, wir kriegen nichts mehr richtig gebacken. Und da möchte ich sagen, es gibt für Gott keine hoffnungslose Situation. Gott kann auch aus eurer Kleingruppe, aus eurem Miniteam, aus eurer Gemeindesituation, aus da, wo ihr steckt, wo ihr euch abmüht, kann Gott segnen. Er kann einen Neustart schenken, er kann neue Menschen dazuführen und er kann etwas Neues anfangen. Und ich finde, das ist ein wirklicher Zuspruch, eine wirkliche Hoffnung, gerade für kleine Gruppen, für kleine Gemeinden. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ja? Es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich Gottes anzuvertrauen. Und das sage ich euch und das sage ich auch heute Nachmittag meinen Schwestern und Brüdern in Pinneberg, die da jeden Sonntag sitzen mit 7, 8 Leuten. Ja? Für die das nochmal eine ganz andere Frage ist. Ja? Es gibt keine hoffnungslose Situation, auch nicht für dich. Und das Zweite ist, es gilt eben auch für dein privates Leben. Für dein persönliches Leben. Es gibt viele Menschen, die sind am Ende. Die sind am Limit. Viele Menschen fühlen sich wie der Tempel, ja, zerstört, von Gott verlassen, von Gott vergessen, irgendwie am Ende, am Rande. Vielleicht gehörst du dazu, vielleicht fühlst du dich verletzt. Verletzt von deinem Ehepartner, verletzt damals von deinen Eltern und du trägst die Last immer noch mit dir rum. Vielleicht bist du aber auch selber schuldig geworden, auf jeden Fall fühlst du dich wirklich in einer Krise und bist am Ende. Auch dir möchte ich sagen, Gott kann aus deiner Situation etwas machen. Gott kann nicht nur etwas anfangen mit Leuten, wo alles super läuft, die super fromm sind, wo alles tadellos geht. Gott kann etwas mit dir anfangen. Wichtig ist nur, dass du sagst, Gott, hier bin ich. Ja, mit meinen 5 Broten und den 2 Fischen, das ist nicht viel. Der Tempel war in Schutt und Asche und Gott hat etwas Neues geschaffen. Und das ist, finde ich, eine Botschaft, die ich auch euch weitergeben möchte. Die spannende Frage ist jetzt, von dem Tempel ging Leben aus. Und dieses Leben wird durch das Symbol des Wassers deutlich gemacht. Und auf das Wasser möchte ich jetzt mit euch eingehen, weil das ist ja meine dritte Wasserpredigt. Für was steht dieses Wasser? Ich möchte nochmal anknüpfen an meine letzte Predigt am vorigen Sonntag. Da stand ein Bibelwort von Jesus im Mittelpunkt, wo Jesus genau an diese Vision anknüpft. Da sagt nämlich Jesus, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und Wasser des Lebens trinken. Und wer mir vertraut, von dem wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein Strom. Wer mit mir lebt, von dem wird selbst Wasser ausgehen. Und dann habe ich entfaltet, was dahinter steckt, dass Jesus allein die Sehnsucht unseres Lebens stillen kann. Wir alle haben Sehnsucht. Sehnsucht nach Liebe, nach Angenommensein, nach Wertschätzung. Wir haben Sehnsucht nach Frieden, nach Zufriedenheit mit unserer Geschichte, mit unserem eigenen Leben. Wir haben Sehnsucht nach Sinn, ja, dass unser Leben wirklich, dass wir etwas Sinnvolles bewegen können in unserem Leben. Wir haben Sehnsucht nach Gerechtigkeit, dass es gerecht zugeht zwischen uns und dem Nachbarn und dem Arbeitskollegen. Und dass es gerecht zugeht in unserer Gesellschaft, dass es gerecht zugeht in unserer Welt. Wir haben Sehnsucht. Und ich habe gezeigt, dass wir oft falsche Wege suchen, dass wir oft nicht zur Quelle gehen, die Jesus heißt, sondern dass wir oft andere Scheinquellen aufsuchen, die sich dann als Tümpel, als Dreckwasser zeigen. Ja, Menschen versuchen ihre Leere, ihren Hunger nach Zufriedenheit dadurch zu stillen, dass sie konsumieren, verbrauchen, genießen wollen, um zufrieden zu sein in ihrem Leben. Und es gelingt mal ein bisschen, wenn man was Schönes gekauft hat, wenn man mal einen tollen Urlaub hatte, aber dann bleibt das Loch und man will wieder weiter dieses Sinnloch stopfen. Ja, oder die Suche nach Sinn. Es gibt Menschen, die versuchen das durch bestimmte Lebensentwürfe, durch Hobbys, durch Karriere. Ja? Nichts gegen tolle Hobbys, ich habe auch Hobbys. Nichts gegen Karriere und so. Aber wenn man versucht, den Sinn des Lebens darin zu finden, dann kann das sich wirklich als eine Seifenblase entpuppen, die irgendwie zerplatzt. Es gibt viele Gründe, wo Menschen dann zu falschen Tümpeln gehen und ihren Lebensdurst stillen. Und Jesus lädt euch ein, wenn du Durst hast, wenn du Sehnsucht hast nach Leben, wenn du jemand sein willst, von dem auch die Quelle ausgeht, dann komm zu mir und trinke. Was heißt das, zu Jesus gehen und trinken? Das heißt, die Freundschaft mit Jesus zu pflegen, die Freundschaft mit Jesus zu intensivieren. Ja? Freundschaft, dafür braucht man Zeit. Freundschaft kann man nicht machen, das kann man nicht befehlen und anordnen, aber man kann dafür sorgen, dass eine Freundschaft funktioniert. Ich habe einen besten Freund, der wohnt in der Nähe von Stuttgart und wir verabreden uns regelmäßig zum Telefonieren. Wir pflegen die Freundschaft und ihr seid eingeladen, die Freundschaft mit Jesus zu pflegen. In seinem Wort euch zu beheimaten, euer Leben mit ihm zu teilen, zu beten. Dazu seid ihr eingeladen. Und das ist dann keine Garantie, das ist dann kein Rezept. So wie Beziehungen nie wie ein Rezept funktionieren. Aber ich glaube schon, Jesus sagt, wenn du mich suchst von ganzem Herzen, ich will mich finden lassen. Und dann dürft ihr die Erfahrung machen, dass die Freundschaft von Jesus wächst. Und dann darfst du auch die Erfahrung machen, mein Lebensdurst wird gestillt, hier und da. Und das darf wachsen. Das war meine Botschaft in der letzten Woche und das steckt auch hier dahinter. Aber ich will ja nicht nochmal die Predigt von letzter Woche halten. Dieser Text geht darüber hinaus. Einen wichtigen Schritt darüber hinaus. In diesem Text wird nämlich deutlich, dass es Jesus nicht reicht, hier im Martin-Luther-Haus zu sein und zu bleiben. Dass es ihm nicht reicht, in unserem persönlichen Leben zu bleiben. Das ist Jesus zu wenig. Das wird an zwei Motiven innerhalb dieses Textes deutlich. Das eine Motiv ist, der Wasserfluss, der Strom wird stärker, größer und tiefer, je weiter er sich vom Tempel wegbewegt. Ja? Der wird höher, das wird mehr Wasser und er fließt nicht irgendwo hin, er versickert nicht, sondern er fließt dahin, wo die Wüste ist. Er macht die Wüste fruchtbar. Der Strom fließt zielgerichtet auf die Wüste zu. Und das ist eine ganz klare Botschaft, um was es hier geht. Jesus will nicht in dieser Gemeinde alleine bleiben. Er ist gerne hier, ja, er liebt uns. Aber Jesus will raus. So wie das Wasser raus wollte aus dem Tempel hin in die Wüste, so möchte Jesus zu den Menschen, die in Uetersen wohnen. Und er möchte den Lebensdurst der Menschen, die in Uetersen wohnen, stillen. Und er möchte die Menschen kennenlernen, die hier sind. Und er möchte, dass die Menschen, die in Uetersen leben, ihn kennenlernen. Das ist sein Wunsch und das ist sein Ziel. Ihn drängt es raus zu den Menschen. Und ich habe nicht umsonst ein paar besondere Punkte eben beschrieben in Uetersen, ja, die so ein bisschen sinnbildlich stehen für das, was Menschen bewegt. Ich habe von der Nordmark gesprochen und von der Feldmühle. Irgendeines dieser Industriestandorte gibt es nicht mehr. Welches war das? Beides noch? Okay, gibt es beides noch. Ich dachte, da sei eine Firma davon pleite gegangen oder so. Gut. Gibt es beide noch? Dass sie noch da stehen, dann wäre klar. Genau. Ich habe bewusst die Industriestandorte gewählt, weil das sind Orte, wo Menschen Leistung bringen müssen. Und das ist ja auch ganz normal, dass man im Job Leistung bringen muss. Aber die Botschaft von Jesus an Menschen, die Leistung bringen müssen, ist, ich liebe dich, auch wenn du keine Leistung bringst. Ich liebe dich, auch wenn du nicht das leistest, was von dir gefordert ist. Bei mir musst du nichts vorweisen. Bei mir musst du nicht erstmal was ordentlich abliefern, bevor ich dich annehme, sondern ich nehme dich an einfach so. Das sagt er den Menschen, die leistungsorientiert sind, auch den Schülerinnen und Schülern. Noch eine Woche Ferien, dann geht's wieder los. Ja, auch den Kindern, den Schülern, wir haben auch ein paar Schüler da. Ich grüße euch ganz herzlich. Hi, hier vorne auch ein Schüler. Du gehst doch noch zur Schule, ne? Ja, dachte ich mir, genau. Genau, ne, das ist ja auch bei euch Schülerinnen und Schülern so. Da wird einfach eine Menge erwartet. Ne? Erstmal geht es vielleicht ein bisschen locker zu, aber irgendwann kommen wieder die Klassenarbeiten. Und da muss man lernen und da muss man pauken und büffeln. Und das ist dann nervig und man ist aufgeregt. Ja, und wenn man ganz viel Pech hat, ist am Ende des Schuljahres, gibt es Druck. Weil dann steht da eine 5 vielleicht und da eine 4 und es ist auf der Kippe. Und nicht wenige Kinder erleben das eben auch als Druck. Gerade wenn das Elternhaus nicht so ist, dass es die Kinder vielleicht unterstützt. Und auch da ist die Botschaft von Jesus, und ich glaube auch in unseren Kinder- und Familiengruppen wird das auch, glaube ich, deutlich. Hey, klar, ihr müsst in die Schule gehen, ja, Aber Jesus nimmt dich an. Du bist Jesus genauso viel wert, ob du eine 1 schreibst oder eine 3 oder eine 5 oder eine 6, ob du sitzen bleibst oder auch nicht. Du bist ganz viel wert bei Jesus. Und das ist für ihn kein Problem, wenn du irgendwas nicht kannst, wenn du in Mathe schlecht bist oder in Deutsch. Jesus will auf den Friedhof, zu den Friedhöfen. Jesus will da, wo Menschen trauern und wo Menschen keine Hoffnung haben. Wo Menschen verzweifeln, da will Jesus hin. Jesus möchte den Menschen in dieser Stadt, die verzweifeln, Hoffnung geben und Mut geben und Zuversicht geben durch seinen Geist, durch sein Wort. Das Wasser fließt in Richtung Krankenhaus. Ich habe gehört, es gab mal ein Krankenhaus hier, ne? Vor meiner Zeit. Genau, da floss das Wasser hin. Jesus möchte zu den Menschen in dieser Stadt, die verletzt sind, die Heilung brauchen an Leib, Seele und Geist. Jesus hat die Sehnsucht, Menschen zu berühren, die Heilung brauchen. Jesus möchte in diese Stadt hinein. Und die Frage ist jetzt, welche Rolle kommt uns dabei zu, ne? Wir als Martin Luther aus, wir haben dann oft so auch ein leistungsorientiertes Denken, ne? Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Menschen erreichen, sagen wir dann. Da müssen wir uns, machen wir Pläne und so. Das ist auch alles nicht verkehrt. Man kann sich auch darüber Gedanken machen, wie wir die Menschen erreichen. Aber das ist nicht das Bild des Textes. Sondern im Text heißt es, Hesekiel soll sich in den Strom stellen. Und dann merkt er, wie das Wasser immer höher wird. Knöchel, Knie, Hüfte. Dass er nur noch schwimmen kann, ja. Er soll sich in den Strom stellen. Und ich glaube, das ist letztlich auch das Geheimnis. Wir dürfen uns Gedanken machen über die Ausrichtung. Wir dürfen strategisch planen. Aber das Entscheidende ist, dass wir uns in den Strom der Liebe Jesu stellen. Dass wir selber uns beschenken lassen von der Liebe Jesu zu uns. Und wenn wir die erfahren, ich glaube, dann kommen Ideen. Dann entdecken wir Nöte. Dann haben wir die Idee, was zu tun ist. Das gibt es ja auch in der Geschichte dieses Hauses. Mittagessen für Schulkinder, Trauercafé und vieles andere mehr. Arbeit mit Migrantinnen und Migranten. Ja, wo Leute einfach beseelt waren und gesehen haben, das wollen wir machen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Nicht nur planen, sondern sich in den Strom der Liebe Jesu stellen. Das ist unsere große Einladung. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben, eine skurrile Vision des Hesekiel, die aber Zuspruch hat für uns. Diesen Zuspruch möchte ich nochmal kurz zusammenfassen. 3 Punkte. Egal wer du bist, egal wie kaputt du bist, egal wie verletzt du bist, Gott kann mit dir etwas anfangen. Gott kann dich berühren, Gott kann dich verändern. Der zweite Gedanke war, öffne dich neu für Jesus. Er lädt dich ein, wenn du Durst hast, nach Leben. Wenn du Sehnsucht hast nach Leben, dann komm zu mir. Ich will zu dir kommen und ich will die Sehnsucht nach Leben stillen. Und der dritte Gedanke war, lasst uns darauf achten, wohin Jesus will. Lasst uns als Gemeinde uns in diesen Strom stellen und dann uns immer wieder inspirieren lassen und Jesus fragen, Herr, zu welchen Menschen in unserer Stadt willst du? Welche Menschen hast du im Blick? Wohin sollen wir uns treiben lassen? Irgendwann kann man nämlich nur noch schwimmen. Mit dem Strom. Amen.